Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Ich bin Diego, der Host dieser Show, und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Wein verkauft wird dir präsentiert vom Beratungsring Weinwirtschaft, wo wir Weingütern helfen, ihre Produktionskosten zu berechnen und damit die Wertschöpfung einzelner Weine, einzelner Weinberge, einzelner Vertriebsaktionen auf den Prüfstein zu stellen, um damit den Betrieb so auszurichten, dass er den Überschuss bringt, der der Arbeit angemessen ist, die du und deine Familie und deine Mitarbeiter in das Weingut steckt. Mehr Infos unter beratungsring-weinwirtschaft.com. Dieser Podcast wird außerdem von seinen Sponsoren ermöglicht. Der erste Sponsor ist WeinPlus, eine Online-Plattform, die Hunderttausende Weinliebhaber, Gastronomen, Händler, Winzer und Dienstleister der Weinbranche zusammenbringt. Mit der Jahresmitgliedschaft, der sogenannten Business-Premium-Mitgliedschaft, kannst du beliebig viele Weine zur Verkostung einschicken, alles all-inclusive, und es gibt ein tolles Rahmenvertragsprogramm, die sogenannte WeinPlus-Vorteilswelt, wo du Einkaufsvorteile, vergünstigte Tarife, Serviceverträge, alles Mögliche findest, vom Thema Verpackung über Versand bis hin zu Versicherung, Gläser und viele kleine Nischendienstleister für unterschiedliche Bedürfnisse eines Weinguts, zum Beispiel auch wir. Schau doch mal rein, WeinPlus Business Premium Vorteilswelt. Und dann ist da noch Amorim Kork, deren Produkt Korken natürlich für euch unerlässlich ist. Es ist eigentlich so das letzte önologische Verfahren, was man überhaupt noch einsetzen kann, bevor der Wein zum Kunden geht. Die Amorim-Korken findest du vor allem in den Flaschen von jedem ernstzunehmenden Sekthersteller. Da sind sie unangefochtener Marktführer. Und auch im Bereich der Mikrogranulatkorken gibt es ganz tolle neue Sachen, nämlich Korken, die mit einem geringeren Anteil an Verbundmaterial auskommen. Und das ist besonders für Betriebe interessant, deren Weine eben wegen dem Nachhaltigkeitsaspekt herausstechen und auch deshalb gekauft werden. Wir sehen oft Mikrogranulatkorken da drin, die einen höheren Anteil Plastik haben, einen höheren Anteil Klebstoff haben, und da hat doch eigentlich keiner Bock drauf. Vor allem, wenn es eine Alternative gibt, die dann sogar auch noch günstiger im Einkauf ist und deren Veredelung du eigentlich jederzeit am Standort in Bingen besichtigen kannst. Was ich sehr empfehle, ich bin öfter mal da, es ist hochgradig faszinierend, wie das Finishing der Korken aussieht. Der Beratungsring Weinwirtschaft, WeinPlus und Amorim wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Episode.
Olga, du hast den offiziellen Rekord gebrochen, was das Thema Sprachauftritte im Weinverkauft-Podcast angeht. Ich glaube, kein Gast ist öfter hier als du. Das hätte ich mir am Anfang nicht träumen lassen, als ich dich kennengelernt habe. Aber so ist es halt. Wir haben mit vielen Thematiken zu tun. Wir haben mit Jugendschutz zu tun. Wir haben mit Markenrecht zu tun. Und jetzt haben wir eben auch vermehrt mit dem Thema alkoholfreie Produkte in Weingütern zu tun. Vermehrt sage ich deshalb, weil ich war dieses Jahr auf der Prowein unterwegs. Und auf der Prowein habe ich tatsächlich mehr alkoholfreie Weine probiert als alkoholische Weine. Das hatte erstens damit zu tun, dass ich dort arbeiten musste und ein bisschen nüchtern bleiben wollte. Und das hatte aber auch damit zu tun, dass ich wirklich an jedem zweiten Stand damit begrüßt wurde: Hallo, wir haben auch was Alkoholfreies, willst du das mal probieren? Und das ist für mich eine ausgesprochen interessante Entwicklung, wenn ich manchmal daran zurückerinnere, wie so in den letzten 5 bis 8 Jahren das Gespräch über alkoholfreie Weine eigentlich erst in der Branche eröffnet wurde und wo das Ganze hingelaufen ist. Jetzt haben wir die Situation, dass sehr, sehr viele Weingüter alkoholfreie Produkte auf den Markt bringen, manchmal im Stillweinbereich, aber eben auch relativ oft im verperlten Bereich. Wir sehen dann da zum Beispiel die Seccos, ja, oder wir sehen also Fruchtseckos, Traubenseckos, aber wir sehen auch entalkoholisierte Stillweine, die verperlt werden. Aber es gibt ja eine ganze Menge Produktkategorien, die auch unterschiedliche Regelungen haben. Und vielleicht kannst du uns mal mit in die Welt des Weinrechts oder vielleicht des Lebensmittelrechts nehmen und damit anfangen, dass du mit uns darüber sprichst, welche Arten der alkoholfreien Produkte wir bei uns in der Branche eigentlich kennen.
Ja, das können wir machen. Das ist kein Thema. Du hast völlig recht. Das ist zwischenzeitlich, würde ich sagen, kriege ich immer mehr Anfragen zu dem Thema, auch gerade was so die Gestaltung von Etiketten angeht, was aufs Etikett drauf muss, was nicht. Und ich sage jetzt mal, das ist schon beim normalen Wein schwierig genug für einen Winzer. Und bei entalgorisierten Produkten bin ich der Meinung, ist es echt brutal schwer. Also tue ich mir schwer damit, wo ich sage, wenn ich sowas habe, muss ich immer wieder anfangen von vorne, was ist es, wo fällt es drunter, was könnte geregelt sein, was ist nicht geregelt. Dazu kommt natürlich, zu den Produkten gibt es noch keine Rechtsprechung. Das heißt, da ist noch alles offen und dementsprechend sehen auch die Etiketten aus. Also ich habe die gleiche Erfahrung gemacht auf der Eurovino. Ich habe da nicht alles probiert, sondern habe fleißig alle Etiketten fotografiert und habe danach gedacht, okay, also irgendwie habe ich keine Ahnung, weil es stand überall was anderes drauf. Ja, also sehr unterschiedlich geworden. So, aber was für Produkte gibt es? Der Klassiker, ich habe entalkoholisierten Wein. Ich habe teilweise entalkoholisierten Wein. Ich habe Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure, der entalkoholisiert ist, und ich habe teilweise entalkoholisierten Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure. Das sind die vier Produkte, die definitiv unter das Weinrecht fallen. Und das sind auch die vier Produkte, die ein E-Label haben können. Ja, dann gibt es noch so ein.
Warte, ich grätsch
Ja,
kurz ein.
ja.
E-Label ist dann mit Weinrechtsverknüpfung.
Ja, das, genau,
Richtig?
das und das Weinrecht fällt. Also
Ja.
alle vier Produkte, die ich jetzt genannt habe, fallen unter das Weinrecht. Und für die gilt auch die Möglichkeit oder habe ich die Möglichkeit, jetzt nicht nur die Nährwerttabelle in Zutatenliste aufs Etikett zu drucken, sondern da kann ich auch sagen, ich nutze ein E-Label. Ja, jetzt gibt es noch so eine komische Konstruktion, ein schäumendes Getränk aus entalkoholisiertem Wein oder ein schäumendes Getränk aus teilweise entalkoholisiertem Wein. Da gilt zwar die Weinverordnung, aber das Lebensmittelrecht.
Wäre
Ja.
das sowas wie ein weinhaltiger Cocktail zum Beispiel?
Nee, nein, nee. Weinhaltiger Cocktail wärst du auch im Weinrecht, weil da hast du ja, also wenn der Wein nicht entalkoholisiert ist,
Ja,
ja.
okay, aber also die Frage ist anders gemeint. Ginge es um das entalkoholisierte Äquivalent eines weinhaltigen Cocktails, also zum Beispiel eine Maibowle oder was weiß ich, einen Spritz oder so?
Ja, du könntest jetzt, also was ich da auch schon hatte, ist, wenn du jetzt einen klassischen Cocktail herstellst, da ist ja, sage ich mal, ist ja im Prinzip vorgegeben, was da drin ist und was ich da machen kann, ne? Also ich habe, wenn ich jetzt den mit Wein mache, habe ich Wein drin, ich habe Wasser drin, ich habe Ingwerzuckersirup, Trockenglucose, ja, ich mache ein natürliches Aroma rein, Zitronensäure und wenn ich will, dass das Ding noch irgendwie Farbe hat, dann kommt da halt noch ein färbendes Fruchtextrakt rein. Beim Cocktail ist immer drin, logischerweise schon Kohlensäure. Das ist in dem im Namen sozusagen oder in dem ja, wie du das halt herstellst, schon vorgesehen. Und da bin ich dann bei einem logischerweise aromatisierten weinhaltigen Getränk. Und wenn ich jetzt hingehe und ändere einfach nur eine Komponente, nämlich, ich sage, ich nehme den Wein raus und mache einen entalkoholisierten Wein rein. Dann habe ich ein schäumendes, aromatisches Getränk aus entalkoholisiertem Wein. Ja, und befinde mich da komplett im Lebensmittelrecht, während ich mich mit dem klassischen Cocktail im Weinrecht befinde. Ja, das heißt, ich muss da schon wieder gucken, dass ich ganz unterschiedliche kennzeichnungsrechtliche Sachen habe. Was mache ich aufs Etikett? Was darf ich denn? Was darf ich denn nicht? Ja, also ich kann zum Beispiel bei dem, wo ich jetzt, also wo ich ein schäumendes, aromatisiertes Getränk habe, kann ich keinen QR-Code machen. Ja, also da gilt es auch kein QR-Code, weil da bin ich im Lebensmittelrecht. Und das macht es natürlich unheimlich schwierig, ja, weil ich muss erstmal wissen, okay, was habe ich denn da? Was habe ich da drin? Wo befinde ich mich? Wie muss ich was bezeichnen? Fängt an bei der Zutatenliste. Du hast, wenn du im Weinrecht bist, ist der chemisch richtige Begriff Kohlendioxid, ja. Während du im Lebensmittelrecht auch Kohlensäure schreiben kannst. Das darfst du aber im Weinrecht nicht machen. Ne? Auch wenn du das durchaus als Kohlensäure bezeichnest, die Bezeichnungen ja teilweise auch so sind, ja. Aber chemisch korrekt ist es, in der Zutatenliste dann von Kohlendioxid zu sprechen, beziehungsweise zu schreiben. Das heißt, es ist schon ganz schön, aus meiner Sicht schon ganz schön kompliziert.
Okay, aber das heißt
Ja.
vom Prinzip, wenn ich das jetzt mal versuche zusammenzufassen, sobald wir Zutaten hinzugeben, die geschmacksgebend sind, also Aromen oder Zucker oder Fruchtsäfte oder irgendein Zeug halt, bewegen wir uns automatisch im Lebensmittelrecht, weil wir einen.
Nein, nein. Das
Ah.
Erste, was ich ja gesagt habe, der klassische Cocktail ist ein aromatisiertes Getränk. Das ist im Weinrecht geregelt. Das gibt es im Weinrecht. Ja, du kannst auch einen Glühwein machen. Ist auch ein aromatisiertes Getränk.
Okay, aber also das heißt, sobald sich dort die
Sobald
Komponente
du,
alkoholischer Wein gegen entalkoholisierten Wein.
genau,
Okay, und
sobald du
ist das
das
auch
änderst.
bei teilentalkoholisiertem Wein der Fall?
Das ist auch bei teilentalkoholisiertem Wein der Fall, ja. Wobei ich ja jetzt gucken müsste, aber das geht ja, ob das geht dann cocktailmäßig, aber sehr wahrscheinlich geht es. Ja.
Gut.
Genau.
Ich mache noch mal kurz einen kleinen Kickback in ein anderes Thema für diejenigen, die hier zuhören. Hier findet nämlich gerade was ganz Interessantes statt. Holger und ich machen den ersten Live-Podcast. Live-Podcast bedeutet, wir zeichnen so auf, wie wir es gewöhnt sind. Manchmal sitzen wir in Persona in St. Martin und löten uns dabei einen rein, einen alkoholfreien in dem Fall. Manchmal sitzen wir aber auch weit voneinander entfernt, in diesem Fall knappe 2000 Kilometer. Hallo, liebe Grüße aus Griechenland an dieser Stelle. Und wir haben uns entschieden, dass wir, wenn die Themen allgemein sehr interessant sind, sie öffnen werden. Und zwar öffnen für Zuhörerinnen und Zuhörer, die bei dem Live-Podcast erstens zuhören können. Wir sind im Moment gerade 9 Leute, glaube ich, die hier dabei sind. Und vor allem danach, wenn die Aufzeichnung geendet ist, Fragen stellen dürfen, wenn sie das möchten. Und zwar im privaten Raum direkt mit dem Interviewpartner oder der Interviewpartnerin, damit das eben nicht aufgezeichnet ist und ein geschützter Raum da ist, um Fragen zu stellen. Ihr, die hier zuhört als Podcast, bekommt eben entsprechend auch nur diesen ersten Teil zum Hören. Falls ihr Lust habt und mehr darüber wissen wollt, welche Themen in der nächsten Zeit noch online gehen, dann schaut mal nach auf beratungsring-weinwirtschaft.com. Dort veröffentlichen wir diese Termine. Das geht um sowas wie Tierbeweidung, Probiotik im Weinbau, immer mal wieder weinrechtliche Themen, Marketingthemen, also von bis eigentlich die ganze Bandbreite, die wir auch so normal im Podcast abdecken, allerdings dann eben mit der Option, sich live einzuschalten und danach mit den Referenten zu sprechen. So, Holger, zurück zu dir. Du hast mir eine ganze Liste an Themen geschickt, über die wir sprechen sollen, und du hast mich schon vorgewarnt, dass alkoholfrei eigentlich wahrscheinlich für jedes dieser Themen einen eigenen Podcast bedarf.
Ja.
Wir haben jetzt das Thema gehabt, welche entalkoholisierten und teilweise entalkoholisierten Produkte gibt es und welches Recht gilt. Ja. Als nächstes stehen bei dir ein etwas sehr kryptisches. Gibt es EWUN und TE-Wein? Was soll das heißen? Gibt es
Das
das
ist
als
schon komisch.
Landwein? Ja, ich
Ja,
glaube,
genau.
du
Also,
wolltest
ja.
fragen, wie es mit Landwein oder AP-Produkten aussieht, richtig?
Ja, die Frage ist ja, welche Weine kann ich denn überhaupt nehmen? Zum Entalkoholisieren. Ja, was ist ja die Grundlage? Also einmal ist es so, du kannst keine angereicherten Grundprodukte nehmen. Ne? Also alles, was du angereichert hast, funktioniert nicht. Deswegen war das am Anfang ein Problem, weil die meisten Weine angereichert waren. Ja, also willst du was entalkoholisieren, darf das nicht angereichert sein, weil man sagt, du willst ja nicht sozusagen den Alkohol erhöhen, um ihn dann hinterher wieder zu entziehen. Also schließt sich das aus, ja. Also das heißt, das darf nicht sein. Und dann war natürlich auch die Frage, was darf denn das Grundprodukt sein? Also kann ich überhaupt einen Landwein machen? Kann ich da einen Qualitätswein nehmen? Darf ich das so bezeichnen, ja oder nein? Und das darf ich nicht. Also grundsätzlich ist es immer deutscher Wein, ja. Es könnte passieren, warum das nur beim teilweise entalkoholisierten Wein sein soll, weiß ich noch nicht. Das ist mir erst aufgefallen, als ich mir das angeschaut habe. Es gibt ja diese Schutzgemeinschaften und die könnten das in die Produktspezifikation mit aufnehmen. Das heißt, ein teilweise entalkoholisierter Wein könnte dann, wenn der aufgenommen wird, auch ein Landwein sein. Ja, dann dürfte ich ihn auch als Landwein bezeichnen. Das ist auch noch Zukunftsmusik. Aktuell gibt es noch nicht, weil es noch keiner gemacht hat. Ja, aber das wäre möglich. Ansonsten ist das alles sozusagen deutscher Wein, wobei man da auch wieder wissen muss, es gilt jetzt nicht die negative Rebsortenliste für deutschen Wein. Das heißt also, die gilt hier nicht, sondern ich kann die Rebsorte aufs Etikett schreiben. Ausnahme ist, ich habe eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder ich spiele auf eine geografische Angabe an. Ne? Also das heißt, Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder wegen Burgunder, Frühburgunder, Blaufränkisch wegen Fränkisch oder Franken, Rheinriesling wegen Rhein, Burgund, Franken und Rhein. Das darf ich nicht verwenden. Ja, ich kann aber Pinot Noir, Pinot Gris, also sozusagen die Übersetzung ins Italienische oder ins Französische, die Sachen kann ich verwenden.
Da
Ja,
würde ich
also
jetzt
das
noch ein
dürfte ich
paar Fragen zu
draufschreiben.
stellen. Und
Ja.
zwar, darf ich draufschreiben, aus was für einem Grundwein das gemacht ist? Also dürfte ich sagen, entalkoholisierter Wein aus Spätburgunder Qualitätswein?
Nee, nein.
Nein.
Nein,
Okay.
das darfst du nicht. Also es ist deutscher Wein und wenn du deutscher Wein nimmst, dann ist das, gerade weil es auf eine Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Bezeichnung hingeht, darf ich es nicht verwenden. Ja, also das müsste ich rauslassen. So, und wichtig ist es
Dann.
auch, wenn du eine Rebsorte nennst, muss auch 85% dieses Grundweins aus dieser Rebsorte sein. Ne? Also es kann nicht irgendwie 20%, keine Ahnung was sein und dann sage ich, ist so, das gibt's nicht. Ne? Also das ist nicht möglich. Genau.
Dann hätte ich noch eine andere Frage. Und zwar, ich habe jetzt mit relativ vielen Leuten über dieses Thema gesprochen. Übrigens, wer sich für alkoholfrei interessiert, es gibt ein Interview mit dem Weingut Bibo Runge aus dem Rheingau. Hochgradig interessant. Geht auch über das Thema, weil die starten gerade richtig durch, also tanklasterartig richtig, als Privatvermarkter. Holger, gibt es die Möglichkeit, dass man dem entalkoholisierten Wein ein geschmacksneutrales Aroma hinzufügt, also dieses Aroma, das gibt es, das weiß ich, wodurch sich der Wein praktisch ins Lebensmittelrecht katapultiert, wodurch ich, was Herkunftsbezeichnungen und sowas angeht, nicht mehr so Probleme habe, weil ich mich im Lebensmittelrecht und nicht im Weinrecht befinde.
Das gibt es nur bei diesen schäumenden Getränken. Ne? Also da ist aber, auch das ist letztendlich wieder geregelt. Also ich gehe davon aus, ich darf es nicht. Das ist ja bei den schäumenden Getränken wieder geregelt. Warum die heute noch gemacht werden, ist eigentlich, weil ich Zucker hinzufügen kann. Was ich auf der anderen Seite bei entalkoholisiertem Wein, also bei den vier Gruppen, die ich vorhin genannt habe, nicht darf. Also alles, was ins Weinrecht fällt, darf ich keinen Zucker hinzufügen. Ne? Und da kann ich Saccharose hinzufügen. Weshalb das auch, wenn du mal guckst, schäumende Getränke werden meistens von Großkellereien gemacht. Ne? Das heißt, ich mache das Ding, ich will jetzt nicht böse sein, aber ich mache das Ding süß, verperl's und dann schmeckt es halt jemandem, der auf Deutsch gesagt jetzt nicht unbedingt so die wahnsinnige Ahnung hat. Ja? Aber du kannst natürlich das, was verloren geht, auch an Aromen, kannst du, wenn du es verperlst, glaube ich, einfach besser und mit entsprechend viel Zucker natürlich ein bisschen in den Hintergrund treten lassen. Ne? Das siehst du ja. Also ich meine, die verperlten Geschichten, alkoholfrei ist sowas, was man durchaus trinken kann, wo ich sage, das kommt auch immer mehr. Aber ich habe auch schon nicht ganz so schlechte Weißweine probiert, wo ich jetzt sage, okay, das geht. Rotweine fand ich schwierig, aber das liegt halt daran einfach, weil du, wenn du Wein trinkst, irgendwann mal so ein Geschmacksmuster im Kopf hast, wo du weißt, Merlot, der muss so und so schmecken. Und wenn du dann was hast, wo irgendwie alles fehlt, ja, dann ist es natürlich schwierig. Wobei ich schon glaube, wenn jemand dieses Geschmacksmuster noch nicht hat, also ich sage es mal, wenn du ein junges Publikum ansprichst, was jetzt nicht weinaffin ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Getränke tatsächlich ziehen. Also dass sie sagen, oh, das ist cool. Die kennen den Vergleich nicht. Ja, und das ist so der Markt, wo ich das auch sehe, wo ich sage, das ist Großstädte, das sind junge Leute, das sind natürlich auch alle, die auf mega gesundheitsbewusst machen. Ja, da ist es natürlich auch ein Trend, das ist klar. Aber ich glaube, das macht ja aktuell auch nur 3% des Marktes aus im Moment. Also es ist immer noch eine Nische, aber ich glaube schon, dass das durchaus im Kommen ist. Ja.
Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Und auch da, wie gesagt, verweise ich nochmal auf dieses Interview mit dem Markus von Bibo Runge, weil der stellt sich diese Fragen eben auch. Der stellt auch die Frage danach, was ist denn Qualität bei einem alkoholfreien Wein? Weil das ist eben auch noch nicht so richtig geklärt. Auch was ist geschmackliche Qualität? Ist Zucker wirklich schlecht oder ist Zucker etwas, was dazu führt, dass die Produkte eigentlich insgesamt gefälliger sind? Und wenn ja, welche Art von Zucker reden wir dann über richtigen Zucker, reden wir über RTK, über die unterschiedlichen Dinge, die du eben zum Süßen ja auch verwenden könntest, aber eben auch nicht alles rechtlich darfst. Auch an dieser Stelle nochmal ein interessantes Thema, nämlich du hattest gesagt, dass das Anreichern in dem Sinne verboten ist, weil es keinen Sinn macht, erst den Alkohol zu erhöhen, um dann wieder abzusenken. Es gibt auch Vögelchen, die zwitschern, dass das damit zu tun hat, dass wir hier in Nordeuropa eher anreichern als in Südeuropa. Und wenn man das europäisch weit blockiert, könnte man den nordeuropäischen Fassweinmarkt mehr unter Druck setzen, weil diese Übermengen, die wir haben, wären ja toll fürs Entalkoholisieren, aber ein Großteil der Weingüter reichert halt an. Ja, und dementsprechend sind diese Fassweinmengen einfach fürs Entalkoholisieren, die stehen da gar nicht zur Verfügung. Während südeuropäische Fassweinmengen dann eben besser zur Verfügung stehen, gerade wenn du es im großen Stil machen wolltest, was ja definitiv auch schon passiert. Ja. Also das heißt auch hier, wenn ihr
Ja.
Fassweinproduzenten seid, man kann darüber nachdenken, ob man sich mit den Produzenten für alkoholfreie Weine mal in Verbindung setzt und eventuell dort bessere Preise für interessante Sorten erzielen kann, wenn sie nicht angereichert sind. Das sei jetzt nur mal hier so ein Vermarktungshinweis.
Ja, ich habe da auch so ein paar Sachen gelesen. Wenn du die Gärung früher stoppst oder so, dann kann das ja auch, sage ich mal, ist da letztendlich da auch mehr Zucker noch drin, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, also auch das wird da empfohlen, dass man das durchaus machen könnte. Ja, ich meine, das war ja auch eine Diskussion, als wir angefangen haben mit den alkoholfreien Geschichten, dass die Kommission auch gesagt hat, okay, uns ist klar, es ist ja momentan gar nichts auf dem Markt. Ne? Also ja, es ist ja alles angereichert in der Regel. Das heißt, du kannst da gar nicht herstellen. Aber ich sehe das auch durchaus als eine Möglichkeit zu sagen, dass du Fassweine natürlich dafür heute verwenden könntest, wenn du sie nicht anreicherst. Wobei ich natürlich sage, die Qualität ist aber da auch schon entscheidend, ne? Weil ich meine, wenn ich jetzt diese Verfahren entziehen ja Aroma, aber wenn ich natürlich jetzt, ich sage jetzt mal, einen schlechten Wein habe, den mache ich auch entalkoholisiert nicht besser. Ja? Also das heißt, die Qualität, glaube ich, spielt da schon eine Rolle. Und es wird auch kommen. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass du irgendwann bei ganz renommierten Weingütern hingehst und sagst, okay, du hast hier die Superlage X, ja, die weltbekannt ist und dafür wird ein Fass jetzt entalkoholisiert, kostet dann mega Kohle. Ich glaube auch schon, dass das schon mal gemacht wurde. Also ich irgendwie habe ich in Erinnerung, dass es da in der Mosel ein Weingut gab, die das gemacht haben mit so einem älteren Fass letztendlich, ja, wo die gesagt haben, okay, den entalkoholisieren wir mal. Und das sind so Experimente, wo ich glaube, das könnte funktionieren. Das steht ja auch noch alles ganz am Anfang, ne? Also wenn du das vergleichst mit der technischen Möglichkeit, die ich bei Bier habe zum Beispiel, ist es was ganz anderes. Da ist Wein noch völlig stiefmütterlich, ne? Also da fahren wir noch Dreirad im Vergleich zu dem, was sie da machen. Und das wird aber kommen. Also ich glaube, die Qualität und die Möglichkeiten werden da auch größer. Du hast es ja auch, also ich meine, ich habe das jetzt mal hinten angesetzt, aber die Frage ist ja auch, kann ich zum Beispiel einen alkoholfreien Sekt herstellen? Ja, also wenn du guckst, alle machen damit Werbung. Ne? Also ich habe im Internet sehr viele gefunden, die sagen hier alkoholfreier Sekt, aber den gibt es halt einfach nicht. Ja? Weil du kriegst ja also wenn ich jetzt einen Schaumwein nehme und entalkoholisiere den, also es gibt ja den Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure und das ist ja nichts anderes, als dass ich einen Schaumwein nehme, der fertig ist, den wieder entalkoholisiere. Ja, und in dem Moment, wo ich ihn entalkoholisiere, geht auch das Kohlendioxid raus. Also das heißt, das Kohlendioxid bleibt nicht drin. Ja, jetzt würde aber ein Sekt nur dann entstehen, wenn ich sage, ich gebe dem wieder eine Fülldosage dazu, ja, und eine Versanddosage ist es, glaube ich, Fülldosage, ich weiß nicht, Fülldosage, glaube ich, gebe ich dazu und machst wieder eine zweite Gärung. Dann hast du aber das Problem, dass da letztendlich auch wieder Alkohol entsteht, Ethanol entsteht und das wieder über die Grenze hinüber geht, sodass du eigentlich keinen entalkoholisierten Schaumwein mehr hast. Ja? Also erlaubt man das zu sagen, oder das ist auch so geregelt, dass ich Kohlensäure zusetzen kann, mit der Option, dass wenn es vielleicht irgendwann mal ein Verfahren gibt, was entalkoholisieren könnte und das Kohlendioxid erhält, sodass also der Bardruck bleibt, dann ist es möglich. Ja? Dann wird es auch geben. Aber ich halte es für ein Problem, wenn man heute sagt, das ist ein alkoholfreier Sekt, weil das ist es einfach nicht. Ja, und das ist weinrechtlich, ist das falsch, definitiv falsch. Und dann ist die Frage, habe ich dann in der Verbrauchertäuschung? Ja, aber ich habe auch schon bei den Sachen gesehen, selbst in so relativ öffentlichen Schreiben, dass da zum Beispiel steht, versektet von, ja, oder versektet für. Ist genauso was, wo ich sage, es geht natürlich dann auch nicht. Da kann nicht versektet sein, weil das ist er einfach nicht. Ja, ich hab den letztendlich Kohlendioxid zugesetzt und fertig. Aber ich habe es nicht durch die zweite Gärung. Von daher ist ein Problem, sollte man im Hintergrund behalten. Also ich würde da nicht so wahnsinnig viel Werbung mitmachen und da zumindest mal darauf achten, ob da nicht irgendwann mal was passiert. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen.
Wenn man das jetzt mit zugesetzter Kohlensäure macht, ich kenne das aus dem Bereich, ich glaube, der Brauereifassbrausen, da steht dann öfter hinten drauf Zusatz von natürlicher Gärungskohlensäure. Dürfte man sowas draufschreiben? Also
Nee,
wenn man
das
das
ist ja
macht.
wieder, ja, das, nein, das ist ja wieder das Gleiche. Du bist, wenn du das mit dem Bier machst, bist du im Lebensmittelrecht. Ja, da gelten ganz andere Vorschriften im Ergebnis, da werden auch andere Sachen draufgeschrieben. Da bist du letztendlich im Weinrecht. Ja, und da ist im Prinzip klar, was da stehen darf. Das ist auch ganz klar, dass es ein Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure ist. Das ist die fachlich korrekte Bezeichnung und das muss auch draufstehen. Ne? Also da kann ich nicht jetzt irgendwas anderes draufschreiben. Das funktioniert nicht.
Also entalkoholisierter Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure.
Ja, das ist genau. Ja.
Gut. Wie sieht es mit dem Thema Versanddosagen aus?
Du darfst keine Versanddosage reinmachen, weil du hast ja genau das Problem, wenn du einen Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure hast, das ist eine eigene Weinkategorie, dann darf ich da keine Versanddosage reinmachen, weil dann hätte ich genau das Problem, dass ich ja wieder eine zweite Gärung mache, Ethanol kriege und im Prinzip dann nicht mehr entalkoholisiert bin, weil ich die 0,5 definitiv überschreite. So, ne? Ich habe die Kohlensäure drin, aber ich hab zu viel Alkohol. So, also hätte ich keinen Schaumwein mehr mit zugesetzter Kohlensäure. Das wäre es definitiv nicht mehr. Ja, da wäre nicht mehr alkoholfrei. So, was ich da auch nicht darf, ist, oder was ich auf jeden Fall machen muss, die Geschmacksangabe ist verpflichtend. Ne? Was ist noch? Also ich habe zum Beispiel, was ich nicht verwenden darf oder was ich nicht draufschreiben darf, ist Weißherbst, Blanc de Noir darf ich nicht draufschreiben. Ich kann aber ein Cuvée machen, indem ich weiß und roten Traubenmost mische. Also solche Sachen gehen. Also das ist schon ein bisschen kompliziert, aber ich würde sagen, wenn man sich mal wieder auseinandersetzt und mal ein paar gemacht hat, dann ist man da schon drin. Ja, dann funktioniert es schon. Ach, die Bezeichnung Rotling und Rosé, kann ich verwenden, sind aber dann nur zulässig, wenn tatsächlich der Schaumwein mit der zugesetzten Kohlensäure aus Traubenmost und Wein hergestellt wird, die diese Bezeichnung tragen dürfen. Ne? Also da gucke ich dann wieder ins Weinrecht und sage, okay, was ist ein Rotling, was ist ein Rosé? Und wenn ich das sozusagen tatsächlich habe, dann kann ich das da auch entsprechend drauf machen und das auch so bezeichnen. Ne? Also das geht schon, das ist schon machbar.
Okay.
Aber bestimmte Sachen gehen halt einfach nicht. Ja, das muss man wissen. Blanc de Noir, Weißherbst, ist nicht möglich.
Das geht nicht. Gut. Wie ist das denn mit der Alkoholangabe? Also muss überhaupt dann drauf, dass es gar keinen Alkohol hat? Oder was ist, wenn es irgendwie noch 0,5% hat? Oder schreibe ich
Ja, du
gleich?
hast ja, also
Was mache ich
wenn
dann?
du einen entalkoholisierten hast, dann darf der bis 0,5 Prozentvolumen haben. Ja, so mehr als 0,5 bis die 8,5, die ich habe für den normalen Wein, ne, in unserer Anbauzone, dann bin ich beim teilentalkoholisierten. Gibt es natürlich auch immer die Frage, kann ich denn alkoholfrei draufschreiben? Ja, das geht, das darf als Synonym verwendet werden. Dann muss ich halt nur darauf achten, dass ich dieses kleine 0,5 Prozent Volumen in Klammer immer dabei habe, und zwar bei der Begrifflichkeit. Ja. Jetzt muss man aufpassen, gehe ich schon wieder rüber in dieses das, schäumende Getränk, was dem Lebensmittelrecht unterliegt. Da brauche ich die Angabe nicht zu machen. Ne. Das hat mich am Anfang auch etwas irritiert, weil ich auf einmal schäumende Getränke gefunden habe. Da stand kein Alkohol drauf und bei den anderen muss es draufstehen. Ja. Also da muss man ein bisschen drauf achten, weil im Lebensmittelrecht habe ich erst ab 1,2% Volumen die Verpflichtung, was draufzuschreiben. Das sind halt so die Dinge, weshalb teilweise dann auch von den Großkellereien das gern genutzt wird, weil du halt da dem Verbraucher eher suggerieren kannst, der hat was, wo kein Alkohol drin ist. Das kennst du ja vom Traubensaft und so auch. Ein Traubensaft kann durchaus Alkohol drin sein, steht aber nirgendwo dabei. Ja, auf
Ja
die
gut,
Idee
ich
käme
meine,
ich auch gar nicht.
das ist ja vom Prinzip bei allen Produkten, die irgendwie
Ja.
Zucker- oder fruchtbasiert sind, dass du, also ich meine, guck mal, selbst Obst, was du in der Gemüseabteilung holst, oder in der
Ja, klar.
Obstabteilung, enthält Alkohol, ja.
Ja, wir wissen das. Weißt du, wie viele das nicht wissen? Das ist ja immer das Problem. So, dann kommt natürlich auch noch dazu, es steht ja oft 0,0 drauf. Auch das ist eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, das wird nicht beanstandet, muss man sagen. Es ist aber eigentlich falsch. Ja, weil es ist so, es ist entweder habe ich die Angabe mit vollen Zahlen oder mit halben. Ne? Also ich habe entweder 0, dann kommt auch kein 0,0, sondern nur 0, oder ich habe 1 oder ich habe 1,5 oder ich habe 0,5. Ja, das sind die Sprünge, die ich da drin habe. So muss ich das eigentlich bezeichnen. Das hat sich jetzt aber ein bisschen eingebürgert und das wird nicht beanstandet. Ja? Also aktuell kann ich 0,0 draufschreiben, das würde gehen. Ja, also das darf ich. Die Angabe 0% Volumen ist theoretisch auch möglich, wenn tatsächlich weniger als 0,05% Volumen Alkohol drin sind. So, jetzt muss ich euch als Fachleuten jetzt sagen, dass es höchstwahrscheinlich sehr schwierig ist, das überhaupt nachzuvollziehen. Also das wird mit den normalen Analysen in einem Weinlabor nicht funktionieren. Ja, weshalb man auch sagt, okay, besser die 0,5 angeben, als jetzt zu sagen 0, weil dann müsste schon mit Gaschromatographie und was weiß dann ich versuchen, das zu analysieren. Und ich glaube, das ist A zu teuer und B macht es auch überhaupt keinen Sinn, weil das den Verbraucher auch nicht interessiert, glaube ich. So wirklich. Ja, ob da jetzt tatsächlich 0 draufsteht, du kannst ja 0,0 hinschreiben, es muss dann halt nur, ist klar, was es dann letztendlich ist. Ja.
Okay.
Genau.
Wie sieht es aus, wenn du dich aus dem Konventionellen rausbewegst und Bio-Weine verkaufst? Gibt es da irgendwelche anderen Regelungen?
Bio kannst du zwischenzeitlich machen. Das geht, ja. War die ganze Zeit kritisch, aber jetzt hat es die EU erlaubt. Das Problem meiner Ansicht nach ist, wenn du Bio abfüllen willst, kriegst du das Problem, ja. Weil du kannst das Velcorit, also DMDC, darfst du für entalkoholisierte Bio-Weine und entalkoholisierte Bio-Schaumweine nicht verwenden. Ja, und damit habt ihr ja als Winzer ein Problem, weil ich sage, du kannst halt das nicht so abfüllen, dass du das Risiko für eine Nachgärung und für alle möglichen, was auch immer da noch drin wachsen kann, ja, verhinderst. Weil du hast ja auch die thermische Behandlung ist ja beim Bio auch auf 75 Grad Celsius begrenzt und nicht wie beim Traubensaft, wo du sagen kannst, du kannst es bei 80 Grad machen, ja. Dann hast du das Thema erledigt, aber 75 reicht wohl nicht. Also ich glaube, dass Bio echt schwierig ist, also müsst ihr mir sagen, aber ich glaube, das kann schwierig sein, sowas abzufüllen, um dann hinterher keimfrei zu sein und wirklich sagen zu können, okay, das Ding fängt dann nicht an zu gären oder fällt irgendwie um, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist schwierig bei dem Produkt. Also da wäre ich jetzt, wo ich das gelesen habe, ich gedacht, okay, da bin ich vorsichtig. Also das würde ich nicht unbedingt kaufen oder mir in den Keller legen, weil ja nicht weiß, was da irgendwann trinkst, wenn es aufmacht. Ne? Also außer jemand kriegt es gut hin, habe ich keine Ahnung. Aber was ich jetzt so gelesen habe, scheint es wohl ein schwieriges Problem zu sein. Ja.
Okay, aber das heißt, da geht es dann eher um die technischen Details als um rechtliche
Genau.
Probleme. Gut.
Genau, weil halt Bio da durchaus begrenzt ist und sagt, okay, du darfst jetzt das der MDC nicht reinmachen. Wenn das zugelassen würde, wird es vielleicht funktionieren. Da ist es aber halt einfach nicht zugelassen. Ne? So, fertig. Also geht's, also ist es schwieriger, würde ich jetzt mal sagen. Das sauber abzufüllen.
Okay, also ich fasse mal zusammen, was ich mir gemerkt habe. Ich produziere in der Regel deutschen Wein. Ich darf die Rebsorte draufschreiben. Ich darf keine herkunftsbezogenen Begriffe verwenden, oder Begriffe, die implizieren, dass sie eine Herkunft enthalten. Ich darf nicht angereicherten Wein ausschließlich verwenden. Ich muss gucken, ob ich mich im Lebensmittelrecht oder im Weinrecht bewege. Sobald ich im Lebensmittelrecht bin, darf ich kein E-Label mehr verwenden, obwohl ich vielleicht sonst meine gesamte Ausstattung auf E-Label umgestellt habe. Ich kann 0,0 oder alkoholfrei draufschreiben. Ich muss da nicht so super präzise sein. Und es gibt keinen entalkoholisierten Schaumwein, sondern es gibt nur Schaumwein, also entalkoholisierten Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure, rein aus technischen Gründen, damit ich keine Verbrauchertäuschung begehe. Richtig?
Keinen alkoholfreien Sekt. Also den
Kein
entalkoholisierten
alkoholfreien
Schaumwein, den
Sekt,
gibt es
okay.
schon. Keinen alkoholfreien Sekt, genau. Dann sind wir richtig. Passt. Ja.
Okay, super. Das würde ich sagen, reicht jetzt für die Aufzeichnung. Ich beende die Aufzeichnung und danach können diejenigen, die hier im Chat sind oder im Podcast sind, noch direkte Fragen an Holger stellen. Uno momento. Vielen Dank, Holger.
Ja, Timo.